Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich nicht eure schöne Kanzel benutze, aber ich fühle mich da als kleiner Mensch so eingemauert und ich laufe auch gern bei der Predigt etwas herum und bin auch gern nahe bei euch und nicht so auf Distanz. Und von dem her habe ich mich entschieden, auf eure Kanzel heute Morgen zu verzichten. Daniel hat zu mir gesagt, sag auch mal, wer du bist. Wer Wort und Werk liest, ich hoffe, das gibt's einige von euch, die das machen, die haben im Dezember einiges von mir gelesen und oder auch von meiner Frau. Also wir beide sind Jahrgang 65, also wir sind fast 60 Jahre alt. Also man sieht's auch an den grauen Haaren. Und wir haben ja schon etwas gehört von den Älteren und ganz Alten. Also wir waren ein paar Jahre in Afrika, da gehöre ich schon zu den ganz Alten. Das fängt so ab 50 an, weil die meisten ja gar nicht 70 Jahre alt werden. Wie ihr hört, also ihr könnt mit mir Berndeutsch reden, ich verstehe alles. Ich bin Schwabe ursprünglich und das ist so nahe am Schweizerdeutsch. Ich kann auch ein bisschen Schweizerdeutsch, aber ich habe mal versucht, eine Predigt im Familiengottesdienst auf Schweizerdeutsch noch im Aargau zu machen und dann kommen immer wieder schwäbische Worte rein und dann haben meine Kinder gesagt, ach lass es, und seither habe ich es einfach gelassen. Wenn ich Seniorenbesuche mache, versuche ich dann auch mein Berndeutsch, oder wir waren 10 Jahre im Aargau, da habe ich sowieso eine Mischung, das dann einzusetzen, aber ich verstehe alles eher auf Berndeutsch, also ist überhaupt kein Problem. Also mit dem habt ihr es heute zu tun. Ich heiße Markus Burkhardt, Andrea heißt meine Frau. Wir sind gut 35 Jahre verheiratet. Wir haben 4 erwachsene Söhne. Der Jüngste ist 27 und der Älteste wird demnächst 33. Also könnt ihr etwas einordnen. Wir haben 3 Großkinder. Also wir sind schon etwas in die Jahre gekommen. Und wir waren zuerst in Süddeutschland, einige Jahre im Gemeindedienst, und dann haben wir in Ostdeutschland, nach der Wende, haben wir Gemeindegründung gemacht in Sachsen-Anhalt, so ganz grob für Schweizer Geografie zwischen Hamburg und Berlin, irgendwo so in der Mitte waren wir dann und sind dann 2005 in die Schweiz gekommen. Das war eine lange Geschichte, aber wir hatten schon immer auf dem Herzen noch mal was im Ausland zu machen, und als unser Jüngster dann nach Zürich zum Studieren ging, sind wir 2016 ausgereist nach Mosambik. Ihr kennt das ziemlich weit unten in Afrika. Vielleicht kennt ihr dieses Lied, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord, also direkt vor Madagaskar. Wenn man den Indischen Ozean rausgeht von Mosambik, dann kommt man nach Madagaskar. Und wir haben da ein Schulzentrum geleitet, das heißt Schola Christa Moyomokuru, also christliche Schule. Mosambik ist portugiesische Kolonie gewesen, also spricht man, die Amtssprache ist Portugiesisch. Und Moyomokuru, das ist Shona und das heißt großes Herz. Und das Ziel von diesem Projekt ist, dass die Kinder das große Herz Gottes erfahren. Und wir wären eigentlich noch dort gewesen, immer noch dort, wenn nicht Corona gekommen wäre. Das habe ich, glaube ich, auch in dem Artikel geschrieben, im Wort und Werk. Und wir begleiten das immer noch jetzt, das Projekt, und sind dabei, es in die Selbstständigkeit zu führen. Machen wir das ehrenamtlich. Es ist nicht so ein kleines Projekt, hat 38 Vollzeitmitarbeiter, also 400 Kinder, und noch ein Landwirtschaftsprojekt ist dabei, ein Gelände 4 auf 300 Meter. Also wenn das hier in Bern stehen würde, wäre man zigfacher Millionär, aber steht ja leider eben in Chimoio in Mosambik. Genau, das ist unser Zeichen, Schola Christa Moyomokuru. Wir konnten jetzt die Gebäude auch, haben große Spenden bekommen, konnten wir mal wieder dringend streichen und einige Reparaturen machen. So sieht es hier aus. Wir haben jetzt eine Primarschule, Vorschule bis 7., 8. bis 9. Klasse. Also wir sind gerade am weiteren Aufbau. Und da mussten wir eine Mauer bauen. Die Behörden machen immer auch manchmal Auflagen, die dann unsinnig sind, um den Spielplatz. Hier steht Bimbindo. Also herzlich willkommen in der Schule. Genau, und so sieht es hier aus, unsere Schule. Es sind Privatschule, also wir haben einige, die Patengelder, also Spenden, durch Spenden finanziert werden, arme Kinder. Und wir haben aber auch Kinder, wo die Eltern irgendwo in einer Behörde arbeiten und die zahlen auch etwas Schulgeld. Wir müssen ja das Ding ja auch finanzieren, und 80% regenerieren wir uns schon selber im Land. Und das Ziel ist, dass es irgendwann mal auch selbstständig läuft. Und weil Corona kam und wir dann zurück mussten und die Schule ein Jahr geschlossen wurde und dann haben sie unser Arbeitsvisum nicht mehr verlängert, dann haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt? Ewig warten, ob wir wieder ausreisen können oder nicht. Bringt es ja auch nicht. Und dann bin ich in Wangen an der Aare im EGW gelandet. Ich bin zum ersten Mal im EGW, wohne auch zum ersten Mal in einem Gemeindehaus oben drin. Das ist alles neu für mich, obwohl ich schon so alt bin. Aber weil vorher war ich immer in der Pfimi unterwegs als Pastor und auch in Afrika. Das Projekt gehört eigentlich zur Pfingstbewegung in Mosambik. EGW gibt's ja da gar nicht, gell? Also ihr kennt die Aare, oder? Genau, da sind wir jetzt zu Hause, eine Gemeinde in eurer Größe. Wir sind etwa außer 50 Leute, etwas vom Altersdurchschnitt sind wir etwas jünger noch. Aber also da gehöre ich zu den Älteren. Und ja, ich bin da 60% angestellt und mache nebenher noch, muss ja noch ein bisschen was anderes machen, begleite ich noch, eine Zeit lang habe ich sie geleitet, diese portugiesische Gemeinde in Kerzers. Und da links, der Aira, der ist jetzt mein Nachfolger und ich bin jetzt gerade dabei, heute Mittag gehe ich auch wieder hin, ich predige ab und zu, darf mein Portugiesisch ja nicht ganz verlieren und übergebe ihm jetzt die Arbeit langsam. Und Teilzeit arbeite ich auch noch irgendwo in der Wirtschaft, im Moment arbeite ich noch in einer Logistikfirma, 3 Morgen von 5 bis 10 Uhr, um einfach noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und auch für mich ist es gut, dass ich noch ein bisschen Kontakt zur Welt habe, um einfach noch, ja, wenn ich jetzt nur in Wangen Pastor wäre, das wäre, glaube ich, für mich nicht ganz erfüllend. Von dem her bin ich froh, dass ich noch ein paar andere Aufgaben habe. Ja, das Thema heute Morgen heißt, Jesus handelt. Also wenn ihr noch Fragen habt, das war jetzt eine echte Kurzform, dann fragt mich einfach. Jesus handelt, aber oft anders, als wir denken. Und wir lesen da einen ganz bekannten Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Und wenn ich dann zu schnell werde, ich habe jetzt kein Schild mehr hingelegt, bitte langsam sprechen, das ist eher mein Problem, dann meldet euch einfach. Aber ihr könnt mitlesen, ich habe den Text rauskopiert. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest. Und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schafstors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen. Und wenn sich das Wasser bewegt und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zu Recht, heute ist Sabbat. Da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann, fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Bis hierher Gottes Wort für heute. Ich möchte mit euch ein bisschen in den Text einsteigen und dann einige Gedanken mit euch teilen. Jesus kommt zu einem Teich, der Bethesda heißt, der hatte 5 Säulenhallen und da waren viele Kranke. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Es ist auch irgendwie für uns ein bisschen komisch, das hört sich, ihr seid ja so umgeben von Neuapostolischer Kirche und katholischer Kirche, wenn jetzt noch die orthodoxe Kirche da wäre, wird sich das so katholisch oder orthodox anhören, so ein Wallfahrtsort, da von Zeit zu Zeit bewegt ein Engel das Wasser. Wir wissen nicht, war das einmal im Jahr, einmal im Monat, jede Woche, wissen wir alles nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele Leute da waren. Der Mann wird nicht einmal mit Namen erwähnt. Interessant ist, dass Jesus hier nur von einem Mann spricht. An anderen Stellen heißt es, und Jesus heilte alle. Aber irgendwie war das einfach der Zeitpunkt, der Tag für diesen einen Mann. Wir wissen auch nicht, was für eine Krankheit er hatte. Wenn wir den Zusammenhang so sehen, gehen wir davon aus, dass er gelähmt war, denn er sagte, ich habe keinen Menschen, der mir hilft, da ins Wasser zu kommen. Und ich habe mal, der hatte sicher keine so schöne Isomatte, also in Afrika haben sie mehr so Strohmatten und da schlafen die ja drauf, auch die älteren Leute. Also ich kenne einen Pastor, der ist 80, das ist eine Riesenausnahme und der schläft immer noch so auf einer Strohmatte. Da tut mir alles weh, wenn ich das machen würde. Aber stellt euch einmal vor, der lag da 38 Jahre. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, oder? Ich bin jetzt fast 60, 38 Jahre. Wir wissen nicht, ob das von Geburt an war oder ob ein Unfall oder irgendetwas, was passiert war, 38 Jahre lang. Und was für einen Frust das gibt, wenn solche Kranke, das war ja noch Konkurrenz, wenn der eine schneller im Wasser war als der andere. Ich denke, da war nicht die beste Atmosphäre unter ihnen. Und sicher hat es auch nicht so gut gerochen. Ich denke da an Chimoio, wo wir 4 Jahre gewohnt haben, im staatlichen Krankenhaus, im Spital. Da hat es immer so gestunken, dass ich gedacht habe, also wer da reinkommt, der wird wirklich krank, wenn er nicht schon krank ist. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, da war es in der Schweiz vor 100 Jahren besser, wie jetzt heute dort in diesem Spital. Und ich weiß auch nicht, wie er versorgt wurde. Denn so wie wir es heute in der Schweiz haben im Spital, wir stöhnen ja über die teure Krankenversicherung, die ist ja auch unbeschreiblich hoch. Auf der anderen Seite kannst du im Spital noch zwischen 2 Menüs auswählen, was du essen willst. In den meisten Ländern dieser Erde bekommst du nichts zu essen im Spital. Da muss die Verwandtschaft kommen und die versorgen. Und wenn du niemand hast, dann kannst du sogar im Spital verhungern, weil keiner wird dir etwas zu essen geben. Das gibt's in Afrika nur im Privathospital, wo man eben Geld viel zahlt. Da gibt es Versorgung. Aber im normalen Spital, ich denke in Indien ist es auch so, muss man einfach das Essen mitbringen oder die Leute müssen das bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch hier so war. Und interessant ist ja, dass Jesus zu ihm kommt und er stellt ihm eine Frage. Willst du gesund werden? Da denken wir, ist der ganz von Sinn. Der liegt da 38 Jahre lang und wartet, dass sich das Wasser bewegt und er als erster reinkommt und dann fragt Jesus ihn, willst du gesund werden? Wir würden sagen, was für eine blöde Frage, oder? Aber ich sehe dahinter ein geistliches Prinzip. Jesus, er drückt uns nicht irgendetwas rein. So wie es manchmal bei Versicherungen passiert, die überzeugen dir, dass du die Versicherung abschließt und du unterschreibst und später liest du im Kleingedruckten und wenn du das gelesen hättest, hättest du nie unterschrieben. So macht es Jesus nicht, sondern er sagt oder er fragt dich, was willst du wirklich? Wir können ja manchmal so eine fromme Antwort geben am Sonntag im Gottesdienst, wenn wir so eine tolle Klavierspielerin haben, die da spielt und wir den Herrn preisen. Aber wollen wir das dann auch wirklich in unserem Alltag? Das ist noch einmal eine ganz andere Frage. Und er sagt nicht ja oder nein, sondern er sagt, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen. Also hatte er viele negative Erfahrungen gemacht. Also andere waren schneller. Und ich könnte mir vorstellen, dass er gedacht hat, wenn jetzt Jesus und die 12 Jünger, wenn die jetzt da sind und jetzt bewegt sich das Wasser und die packen mich und bringen mich zum Teich, dann bin ich der Erste und ich werde gesund. Er hat an Heilung geglaubt, aber er hatte so seine Methode oder seine Vorstellung. Er kannte Heilung, wenn sich das Wasser bewegt. Jetzt bin ich unten hängen geblieben, ne? Doch. Und das ist auch die Gefahr für uns. Ich bin ja auch schon viele Jahre gläubig, dass wir bestimmte Erfahrungen in unserem Leben machen. Und aufgrund dieser Erfahrungen denken wir, so muss Gott in meinem Leben handeln. Und das ist oft auch ein Problem. Wir beten ja manchmal, Herr, hilf, und wir geben ihm gleich die Gebrauchsanleitung, wie er es machen sollte. Machen wir manchmal unbewusst in unseren Gebeten. Ihr könnt es mal ausprobieren oder ja mal aufschreiben. Wir sollten während der Bibelschule mal aufschreiben, 14 Tage unsere Gebete. Das fand ich eine ganz komische Übung. Aber eigentlich ist es noch interessant, mal aufzuschreiben, was man so betet. Das gibt ja dann manchmal dann auch noch einen Aha-Effekt. Also der Mann hatte keine Hoffnung. Er hatte zwar die Perspektive, wenn sich das Wasser bewegt, dann könnte ich gesund werden. Aber er hat ja niemanden, der ihn hinbringt. Also war es eigentlich eine hoffnungslose Situation. Vielleicht war das auch für ihn ein Hohn, als Jesus ihn fragt, willst du gesund werden? Wir hätten uns vielleicht darüber aufgeregt. Und oft verstehen wir Gottes Wege nicht. Warum lag der 38 Jahre lang krank? Gott hätte ja auch schon vorher mal ein Wunder machen können. Und was war mit den anderen in dieser Säulenhalle, wissen wir ja nicht. Also ich habe jetzt die letzten Jahre, leider hat die Institution im Dezember geschlossen, weil mein Chef endlich mal in Rente gehen wollte, weil er fast 70 war und keine Nachfolge gefunden hat. Da habe ich in einer therapeutischen Wohngemeinschaft gearbeitet, Männer mit Einschränkungen, und da ist ein Bauernhof. Ich komme zwar nicht auf den Bauernhof, aber habe ich auch Stallarbeiten mit denen gemacht. Man lernt ja immer was dazu. Und da habe ich auch gedacht, manche von denen müssen eigentlich nicht da sein, wenn sie andere Voraussetzungen gehabt hätten. Also der eine hatte, der Vater habe ich mal kennengelernt, eine Katastrophe und Dinge, die er mit fast 55 noch nicht verarbeitet hat, schlimme Dinge sind passiert. Oder ich habe Zivildienst gemacht, ich bin damals nicht zur Bundeswehr, ich habe den Kriegsdienst, hieß es damals, verweigert in Deutschland, musste dann 20 Monate Zivildienst machen, war eine tolle Erfahrung, mit 300 D-Mark pro Monat, war wenig Lohn, aber mit geistig und Körperbehinderten habe ich dann in der Werkstatt gearbeitet, das hat mein Leben sehr positiv geprägt. Und da erinnere ich mich an einen, der Down-Syndrom hatte und war blind, das ist eine ganz schwierige Voraussetzung. Und trotzdem war mal nach Behindertenfreizeit in Südtirol und muss man ihm ja immer alles erklären, weil er ja nicht sieht. Aber was für eine Freude der einfach hatte. Und aber warum der Down-Syndrom unblind ist, ist schwierig zu verstehen. Oder die Schulschließung dann bei Corona. Die Afrikaner haben den Blödsinn gemacht von Europäern, haben die Schulen geschlossen und sind mit Masken rumgelaufen und so weiter und haben Geschäfte teilweise geschlossen. Man hat ja nie Zahlen veröffentlicht, aber ich sage, in Afrika sind die Leute nicht an Corona gestorben, sondern an Hunger. Denn die meisten sind ja Tagelöhner, und wenn du ihnen keine Arbeit mehr gibst, wenn der heute nichts verdienen kann, hat er morgen nichts zu essen. Also haben wir Europäer auch uns große Schuld aufgeladen. Wir haben gemeint, wir müssen helfen mit diesen Corona-Maßnahmen, aber ja, war ein totaler Blödsinn. Jetzt hat man es langsam gemerkt, aber man möchte, glaube ich, auch nichts daraus lernen. Eigentlich schade. Und in Afrika ist über 60, sind ja die wenigsten. Also wir haben jetzt hier auch heute Morgen Gottesdienst, im Großteil 60 plus, oder? Ich bin ja auch fast 60. Und jetzt im Gottesdienst in Mosambik zum Beispiel, 80% sind 40 minus. Also vielleicht sogar 80% 30 minus. Sind eigentlich keine älteren Leute. Es gibt zwar 80-Jährige, aber die sind ganz selten. Also das ist eine echte Ausnahme. Und auch in dieser Situation, dieser Geschichte, ist es eigentlich schwer zu verstehen. Warum war das so? Und wir Europäer, wir stellen ja immer diese Warum-Fragen. Warum lässt Gott das zu? Das ist eine typisch westliche Frage. In Afrika, ich denke in Indien auch, stellt man diese Frage nicht. Da nimmt man es einfach so, wie es kommt. Ihr kennt das, Fatalismus ist da dieser Begriff. Und warum, fragen die, helfen uns auch meistens gar nicht weiter? Warum musste dieser Mann 38 Jahre lang leiden? Warum heilte Gott nur einen? Und da hat mir mein Freund, der in Kenia auch gewachsen ist und da immer noch Missionar ist, der ist jetzt so 65, hat gesagt, wir Europäer, wir machen es echt zu kompliziert. Wenn wir in Kenia predigen und wir machen einen Aufruf um Heilung und 10 Leute kommen nach vorne, 2 werden gesund und 8 bleiben krank, dann sagen die Afrikaner, Halleluja, 2 sind gesund geworden. Und wir Europäer fragen, warum sind die 8 anderen krank geblieben? Eigentlich so blöd. Und sie sagen dann zu denen, komm doch nächstes Mal wieder, beten wir dann für dich, oder? Da können wir was von ihnen lernen. Warum hat Gott Jesus gerade diesen Mann geheilt? Ich glaube, es war einfach der Kairos Gottes, der Zeitpunkt Gottes für sein Leben. Und so gibt Gott uns auch Zeitpunkte, spezielle Zeitpunkte in unserem Leben. Wir fragen vielleicht, warum handelt Gott in dieser Nachbargemeinde so und bei mir nicht so? Also im Januar waren wir ja wieder in Afrika, die 2,5 Wochen. Und dann als Missionar oder ehemaliger Missionar predigt man in Gemeinden. Und ich liebe das bei den Afrikanern, die sitzen ja nicht so still da wie ihr, sondern da ist recht laut und da ist Bewegung, da ist immer Action. Und unser Schulleiter, der macht ehrenamtlich, hat er eine neue Gemeinde gegründet. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich bin eigentlich noch neidisch auf dich. Es stehen jetzt nur 2 Mauern, alles ist noch provisorisch. Und eine Plane gespannt als Dach und so weiter. Natürlich ist es warm, man muss ja nicht heizen. Aber der hat schon 80 Leute nach 2 Jahren. Eine richtig dynamische Gemeinde, hat richtig Spaß gemacht, dort zu predigen. Warum ist es nicht bei uns so, oder? Ich bin jetzt auch schon wieder 2,5 Jahre in Wangen an der Aare und mir geht das alles viel zu langsam, oder? Wir waren jetzt da in Kerzers froh, was wir im Murtensee, was dieses Bild, was ich euch gezeigt habe, mal 4 Leute getauft haben. Ist ja schon toll. Aber für mich hätte es auch 40 sein können, oder? Und manche Erfahrungen machen wir und wir verstehen nicht, warum. Ich hatte in Ostdeutschland eine Ausbildung gemacht zum evangelischen Religionslehrer, also bei der evangelischen Kirche, weil da konnte man in der Schule entweder Ethik oder Religion unterrichten. Und da, selbst der Bischof hat es mich unterstützt, hat gesagt, mach das. Und als ich dann fertig war, habe ich in der staatlichen Schule angefangen zu unterrichten. Und dann hat der Chef von der Kirchenbehörde gewechselt und dem war ich dann zu fromm. Und er hat mich dann rausgenommen. Und das kann er auch ohne Angabe von Gründen. Ich habe die Ausbildung gemacht und nicht lange unterrichtet. Das ist jetzt 20 Jahre her. Ich habe keine Ahnung, warum. Macht für mich keinen Sinn, weil Gott hat alle Türen geöffnet. Sogar ein Schulleiter hat mich angerufen. Ich habe nicht die Stelle gesucht und habe da angefangen. Und plötzlich gingen alle Türen wieder zu. Keine Ahnung, warum. Aber ich brauche ja im Himmel vielleicht auch noch was zum Fragen. Weiß auch nicht, oder? Und deswegen möchte ich mit euch noch 4 Gedanken teilen, die in diesem Text schon angesprochen wurden. Der erste Gedanke ist, wir werden von Jesus gefragt, was wir wirklich wollen. Ich glaube, das ist wirklich ein geistliches Prinzip. Weil wir glauben zwar, dass Jesus helfen kann und dass er eine Lösung hat für deine Probleme. Wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde, würde ich euch so fragen, würde wahrscheinlich sich keiner getrauen, oh nee, Gott hilft mir nicht. Aber oft sind wir wirklich auf bestimmte Lösungen fokussiert. Und mit manchen Dingen haben wir uns vielleicht auch arrangiert. Ich habe mal gehört von einem Rollstuhlfahrer, den man mal gefragt hat, möchtest du eigentlich wieder laufen können? Dann hat er gesagt, eigentlich gar nicht, ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe einen Zivildienstleistender, der geht mit mir einkaufen, der macht mit mir Spiele und so weiter. Wenn ich wieder laufen kann, dann ist das alles hinfällig. Und manchmal ist es ja auch so, als ich als junger Pastor in Süddeutschland in der Gemeinde war, da war ein junger Mann, der war so 30 und der hatte große psychische Probleme. Und damals hat man, IV heißt ja in der Schweiz, hat man sie noch viel schneller in IV geschoben. Und der musste aber alle 3 Jahre zum Test, ob er wirklich noch arbeitsunfähig ist. Und der kam immer wieder und sagte, Markus, bete für mich, dass es wieder besser geht. Und den gibt's echt wirklich besser. Dann kam er einmal zu mir und sagte, Markus, ich habe ein Problem. Ja, was? ich muss zum Arzt und mir geht's ja so gut, der wird mich wahrscheinlich gesund schreiben, dann muss ich wieder arbeiten gehen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, was willst du eigentlich? Willst du gesund werden? Dann heißt es auch, arbeiten zu gehen, sei kein fauler Hund, oder? Oder willst du krank bleiben? Also gesund werden wollte er, aber er hat gemerkt, oh, das Geld kommt vom Staat jeden Monat. Er hatte sogar eine eigene Wohnung, es ging ihm so super. Warum soll ich eigentlich arbeiten? Und er hatte sich auch ans Nicht-Arbeiten schon gewöhnt. Ich möchte uns herausfordern und fragen, bist du bereit, Punkte, Baustellen deines Lebens Gott anzuvertrauen? Und das eben 100%. Das beinhaltet auch, dass wir bereit sind, Lebensträume, die vielleicht gar nicht von Gott sind, beiseite zu stellen. Der Mann am Teich Bethesda, der hatte wahrscheinlich keine Ahnung von Jesus, aber hat sich einfach auf ihn eingelassen. Und das führt mich noch zum zweiten Gedanken. Wir werden von Jesus genau da abgeholt, wo wir uns befinden. Wir müssen nicht irgendwelche religiösen Übungen machen. Oder der Mann am Teich Bethesda, der musste nicht erst ein paar Freunde rankarren lassen, damit er dann geheilt werden konnte. Jesus hat ihm einfach da geholfen, wo er sich befindet. Und das möchte ich dir auch heute Morgen sagen. Jesus holt auch dich heute Morgen da ab, genau an dem Platz, wo du dich befindest. Da, wo du drin steckst, was letzte Woche gelaufen ist und vielleicht nicht so gut war. Und da möchte er dir begegnen. Denn Jesus hat die Macht, Situationen zu verändern. Aber manchmal läuft die Geschichte eben nicht so wie hier in unserer Geschichte. Da hat Jesus in dem Augenblick geholfen, nimm deine Matte und geh. Und manchmal antwortet Gott uns, dauert länger, oder er hilft uns, Situationen durchzutragen. Wir wollen ja immer, dass alle Probleme weg sind in unserem Leben. Aber manchmal haben wir manche Probleme, an denen wir zu knabbern haben. Wir haben jetzt unser zweitältester Sohn zum Beispiel, eine riesen Ehekrise. Menschlich gesehen geht es auseinander und unsere zwei Großkinder, das ist eine Katastrophe. Und wir wollen ihnen eigentlich mehr helfen, aber er will sich nicht helfen lassen, oder? Kann ich eigentlich nur dafür beten? Und das kann sein, das ist eine jahrelange Baustelle. Ich wünsche mir das dann auch so wie bei dem. Nimm deine Matte und geh auf. Zack, alles ist gelöst. Aber so geht's manchmal nicht in unserem Leben. Aber auch in schwierigen Situationen ist Jesus dabei und er führt uns und er begleitet uns. Und wenn wir zurückschauen, merken wir, dass wir ja meistens mehr aus schwierigen Situationen gelernt haben für unser Leben, wie wenn alles gut gelaufen ist. Aber wir wünschen uns natürlich alle anders, ist ja logisch, oder? Aber dieser Mann, er musste trotzdem, er wurde da abgeholt, wo Jesus war. Aber er musste trotzdem Glauben investieren. Also wir müssen uns das mal vorstellen. Der lag da 38 Jahre lang. Ich habe mal ein Bein gebrochen mit 20 und durfte 6 oder 8 Wochen nicht auftreten. Da sind ja nichts mehr da, Muskeln. Da musst du ja trainieren. Also bei dem war ja auch nichts mehr da. Also ein bisschen Glauben musste er investieren, denn er musste aufstehen, seine Matte tragen und dann nach Hause gehen, oder? Das hat er gemacht. Also unabhängig von dem, was er vorher von Jesus wusste, er hat Glaube investiert. Und wir können ja auch beten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glauben investieren, also da haben mir die Afrikaner geholfen. Die machen sich ja nicht so Sorgen. In der Schweiz gibt es 55-Jährige, die dann ausrechnen, wie hoch ihre Rente sein wird, oder? Ein Afrikaner, der wird den Kopf schütteln und sagen, ich weiß ja gar nicht, ob ich 65 noch lebe. Das interessiert mich doch heute überhaupt nicht. Für den ist Weihnachten dieses Jahr so weit weg, als würde es nie kommen. Sie nehmen einfach die Situation, so wie sie kommt. Da können wir was von ihnen lernen. Wir müssen ihnen beibringen, in unserem Schulprojekt zum Beispiel, dass sie längerfristig planen, weil sonst das nächste Schuljahr kommt. Da können wir ihnen helfen. Aber ich habe viel von ihnen gelernt, die Unbekümmertheit, dass wir wirklich unserem Herrn vertrauen. Vertrauen wir wirklich Jesus, auch in Krankheitsnöten? Ist ja toll, dass wir so ein tolles Spital haben und ihr habt dann ins Inselspital das Beste von der ganzen Welt fast, nicht weit. Aber unser erster Arzt und unsere erste Anlaufstelle ist einfach Jesus. Er kann ja auch den Arzt gebrauchen. aber ich soll doch meine Hoffnung nicht in den Arzt setzen, sondern in Jesus. Und da möchte ich uns einfach auch Mut machen und herausfordern, dass wir da einfach auch ein bisschen anders handeln, glauben, investieren. Denn wir können, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade für uns Langzeitchristen, wir können Gottes Handeln auch in unserem Leben verpassen. Als die Pharisäer ihn gefragt haben, wer hat dich gesund gemacht, wusste er der Mann gar nicht. Ihr Problem war, es war an einem Sabbat. Sie regen sich auf, dass dieses Wunder geschieht am Sabbat und am Sabbat darf er seine Matte nicht tragen. So ein Blödsinn würden wir denken. Aber machen wir es nicht manchmal selber auch so, dass Gott wirkt, er wirkt anders als wir denken und es passt einfach nicht in unser Programm? Wir können eben Gottes Handeln in unserem Leben verpassen. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt in einem Gespräch, wo man mit jemand über den Glauben spricht, dass man manchmal also einen Blitzgedanke hat und dann sollte man den sagen und man sagt ihn dann nicht, dann hat man die Chance verpasst. Ich bin ja ein bisschen nicht ein typischer EGW-Pastor, habt ihr sicher schon gemerkt. Und ich gehe in Wangen ab und zu, wenn ich ein Predigtthema habe, ist ja ein ländliches Gebiet, gehe ich einfach auf die Straße und spreche mit den Leuten über mein Predigtthema, was sie darüber denken. Manche haben Angst, oh, mit dem Pfarrer und so spricht man nicht. Und im EGW haben wir den Vorteil, dass wir uns nicht Pastoren nennen, sondern Pfarrer. Und wenn ich dann Pfarrer sage, dass er vom EGW ist, das haben sie dann wieder vergessen. Und manche haben doch so viel Anstand, man spricht ja noch mit dem Pfarrer, oder? Das gehört sich noch. Und dann gibt es auch manche gute Gespräche. Und wir haben wirklich Herausforderung. Die Schweiz, die größte Bevölkerungsgruppe, jetzt sind die Konfessionslosen in der Schweiz und zunehmend. Und als Leute in die Landeskirche gehen, was sie mir manchmal für dummes Zeug erzählen, was in der Bibel steht, da muss ich sagen, also ich weiß nicht, wo sie das gelesen haben, aber das hört sich nach Hinduismus an, das habt ihr noch aus dem Islam und aus dem Buddhismus noch passt. So eine Mischung, gehen ab und zu in die Kirche, aber haben eigentlich keine Ahnung mehr, was eigentlich Jesus sagt für ihr persönliches Leben und dass es nicht nur was vom Kopf ist, sondern auch etwas fürs Herz. Und ich möchte euch Mut machen, offen und flexibel, innerlich flexibel zu bleiben für Gottes Reden in eurem Leben. Ich habe zu meiner Frau neulich gesagt, jetzt werden wir demnächst 60, wenn wir die 60 überschritten haben, können wir uns mal Gedanken machen, wie läuft so die letzte Lebensphase, vielleicht in 20 oder 25 Jahren noch, das geht ja schnell. Machen wir noch was anderes, machen wir noch mal ein neues Projekt im Ausland oder setzen wir uns zur Ruhe. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich mit 65 dann nichts mehr mache. Irgendwie, das ist für mich ein ganz komischer Gedanke. Mir gefällt das Rentenalter gar nicht. Das hat ja auch Bismarck erfunden und nicht Jesus, oder? Aber mal sehen, was Gott vorhat. Aber wir diskutieren dann offen über solche Dinge. Und wir möchten einfach offen sein für Gottes Handeln. Ich merke auch gerade, wir haben viele Leute, die in Pension sind, 65, 67, die sind so fit und haben Lebenserfahrung und die sitzen dann nur rum. Ich finde das furchtbar eigentlich. Das ist doch eine neue Chance, auch Gottes Berufung noch umsetzen, oder? Maria Brehm hat ja auch mit 60 erst angefangen, großes Werk in Afrika, jetzt ist sie über 80. Warum nicht, oder? Also ich möchte euch da rauskitzeln. Und wenn ihr da Unterstützung braucht, bin ich auch gerne bereit, euch da zu motivieren. Also das ist eine Chance, wenn dann das Geld, die AHV und die zweite Säule jeden Monat so kommt, du musst nicht nach deinem Geld schauen, sondern bist vollzeitlich für Gottes Reich da. Warum nicht? Lasst uns doch einfach offen sein und diese Chance nutzen. Wir denken ja, wir sind überaltert und das stimmt ja auch. Also wenn ich aus Afrika wieder zurückkomme und dann in Wangen einkaufen gehe, denke ich, ja, wir sind nur alte Leute. Da fällt mir es richtig auf, weil dort sind alle jung. Aber es könnte ja auch unsere Chance sein. Nutzen wir doch diese Chance. Und sagen, wir bekommen das Geld, wird uns doch überwiesen aufs Konto, dann nutzen wir doch diese Jahre. Wir sind doch das Rentenalter doch nicht dazu da, um auf den Tod zu warten. Wenn wir keine Perspektive im Leben haben, tut es auch unserem Körper nicht gut. Ich bin ja mit 50 erst nach knapp 50 nach Afrika ausgereist. Und dann habe ich im Schwarzwald, in meinem Heimatdorf in der evangelischen Kirche, hatte ich die Idee, ich mache da einen Vortrag und habe meine Schulkameraden und so eingeladen. Und dann sagte einer meiner Schulkameraden, da war er dann auch 50, du gehst noch nach Afrika und ich warte auf die Rente. Da habe ich gesagt, mit 50, das ist noch über 15 Jahre in Deutschland, ich sage mit 67 jetzt Rente erst. Das sind noch 17 Jahre, das ist doch keine Perspektive, oder? Und der arbeitet schon 30 Jahre in der gleichen Firma. Der kennt natürlich die Bude, da kommt nichts mehr Neues für ihn. Aber ich finde, es ist auch ein langweiliges Leben, oder? Gott hat doch immer wieder eine neue Perspektive, auch für dein Leben. Und ich möchte dich herausfordern und sagen, egal wie jung oder egal wie alt du bist, Gott hat mit deinem Leben noch etwas vor und ich möchte nicht und Gott will auch nicht, dass du Gottes Handeln in deinem Leben verpasst. Viele denken immer, Gott handelt immer nur bei den anderen, aber er will auch in deinem Leben handeln. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ich komme zum letzten Punkt. Schau nochmal sonst nicht auf die Uhr, aber ich will euch ja auch nicht überfordern, oder? Wir wollen Gottes Wunder erleben. Aber unsere Errettung ist letztendlich wichtiger. Lieber krank in den Himmel als gesund in die Hölle. Wir alle wollen ja gesund sein. Aber das ist ja auch so ein Fluch in unserer Gesellschaft. Ältere Geschwister sagen mir immer wieder, Hauptsache gesund. Das ist eigentlich eine Lüge. Es ist schon gut, dass wir gesund sind. Und wir dürfen auch viel dazu tun. Aber wichtig, dass wir doch im Willen Gottes sind. Das ist doch viel wichtiger. Und wenn der Herr uns dann abruft, ich habe während Corona gesagt, ich war echt enttäuscht, wie viele Leute, auch unsere Christen, Angst hatten, an Corona zu sterben. Habe ich auch in der Predigt mal gesagt, so ein Blödsinn. Unsere Tage sind doch gezählt, das sagt die Bibel. Glauben wir Gottes Wort oder Corona oder dem Bundesrat? Also, da habe ich mich schon eher innerlich aufgeregt. Meine Tage sind doch gezählt und wenn ich an Corona sterben soll, dann hat es der Herr so geplant, okay. Und wenn nicht, dann nicht so. Also ich muss doch keine Angst haben. Das heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber wir brauchen keine Angst haben, weil Jesus die Welt überwunden hat. Und da haben wir, glaube ich, auch als Gemeinde Jesu eine Riesenchance verpasst, dass wir sagen können, wenn du bist Risikogruppe und du mähst den Rasen während Corona und dein Nachbar, der läuft mit der Maske rum, hat nur noch Angst. Und dann sagt er zu dir, du bist auch Risikogruppe, warum hast du keine Angst? Dann kannst du sagen, weil ich Jesus habe und mein Leben in Gottes Hand ist. So eine evangelistische Chance, die müssten wir eigentlich nutzen. Sollte mal wieder sowas kommen, ich hoffe, dass wir was draus lernen. Wir als Gemeinde Jesu, wir haben doch nicht die beste und die frohste Botschaft und die sollten wir verkündigen und die sollte doch auch aus unserem Leben ausstrahlen. Also manchmal habe ich schon das Gefühl, Jesus müsste uns so eine geistliche Vitaminspritze immer wieder mal verabreichen, damit wir im Glauben wirklich vorankommen. Also, er sagt zu ihm, diesem Mann am Teich Bethesda, er war dann ja schon unterwegs mit seiner Watte, er war ja schon gesund, er soll hinfort nicht mehr sündigen. Also er gibt ihm dann gleich noch eine Anweisung, wie sein Leben weitergeht. Und wir merken ja auch, da brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Wir sind ja noch dabei, perfekt zu werden. Das werden wir erst erreichen, wenn dann Jesus mal wiederkommt und wir bei ihm sind. Aber wichtig ist einfach, dass wir Jesus haben und die Lebensumstände sollen nicht unser Leben bestimmen, sondern Jesus soll unser Leben bestimmen. Das geht nur mit der Hilfe, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und da möchte ich abschließend sagen, rechne mit Jesu außergewöhnlichen Möglichkeiten in deinem Leben. Rechne mit Gottes außergewöhnlichen Möglichkeiten in deinem Leben. Also wenn du alles vergisst von dieser Predigt, ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen mehr hängen. Und dein Nachbar fragt dich, ja, was hast du in der Kirche gehört? Dann hoffe ich, dass du nicht nur sagst, ah, es war gesegnet, ist ja auch schön, oder? Aber dann kannst du sagen, wir haben gehört, dass Gott noch außergewöhnliche Möglichkeiten mit meinem Leben hat. Und dann denkst du an den Mann mit der Matte, der einfach aufgestanden ist nach 38 Jahren. Und dann kann das dir auch zum Segen werden in der kommenden Woche und auch noch weit darüber hinaus. Rechne mit Jesu außergewöhnlichen Möglichkeiten. Klammer dich nicht an irgendwelche Lösungsmöglichkeiten, die du kennst, fest. Sondern rechne mit Gottes Möglichkeiten. Ich bin so froh, dass der Mann am Teich Bethesda einfach nicht nur auf die Methode fixiert war, sondern als Jesus gesagt hat, komm, nimm deine Matte, steh auf und geh, dann hat er es einfach gemacht. Und wenn Jesus in dein Leben spricht, vielleicht gerade heute Morgen, dann mach's. Schieb's nicht auf die lange Bank, weil der Teufel sagt, ah ja, schön, was du in dem EGW, in der Kirche gehört hast heute, aber das ist für nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr und dann hast du es vergessen, oder? Manche Sachen, die müssen wir einfach gleich umsetzen. Und ich kenne euch ja gar nicht, ihr kennt mich ja auch nicht und ich weiß nicht, wie ihr das immer macht, auch am Ende von einem Gottesdienst. Aber ich empfinde so innerlich, dass ich heute wie einen Aufruf machen soll. Ich möchte euch nicht nach vorne rufen, sondern diejenigen, die sagen, ich möchte heute Morgen mich neu entscheiden, mit Gottes außergewöhnlichen Möglichkeiten in meinem Leben zu rechnen. Vielleicht hast du eine schwierige Lebenssituation. Also ich bin bereit, auch nach dem Gottesdienst auch mit euch noch zu beten. Aber man muss manchmal eine Entscheidung treffen, einfach in seinem Herzen. Dass du einfach, du musst nicht sagen, was es ist, sondern dass du einfach an deinem Platz aufstehst, als Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jawohl, ich möchte vorwärts gehen. Ich möchte auch einen Schritt im Glauben wagen. Und da, wo du vielleicht irgendwo hängst oder auch vom Weg abgekommen bist mit Jesus, dass du sagst, heute entscheide ich mich neu, ich möchte diesen ganzen Weg gehen. Und ich habe ja uns Ältere, also die 60 plus, ich bin knapp drunter, aber die 60 plus ja auch angesprochen, wo du sagst, ja, ich bin jetzt in Rente, aber eigentlich nutze ich nicht meine Zeit für Jesus. Kannst du auch heute Morgen eine Entscheidung treffen und sagen, jawohl, Herr, ich bin einfach offen, wo willst du mich gebrauchen? Du hast so viel Lebenserfahrung, die soll nicht versanden, sondern die sollen wir der jüngeren Generation weitergeben. Ich glaube, was manche Jugendliche wir auch nicht halten können in unseren Gemeinden ist, dass wir zu wenig Väter und Mütter in Christo haben. Wir hatten vor kurzem eine 88-jährige Frau aus Herzenbuchsee eingeladen, die hat aus ihrem Leben erzählt, wie sie Gott erlebt hat. Das war so faszinierend. Und das wird junge Leute auch anstacheln und sagen, ja, so will ich eigentlich auch leben. Und ich glaube, da könnten wir noch mehr davon haben und weitergeben. Ich möchte einfach eine kurze Zeit der Stille haben und diejenigen, die angesprochen wurden und sagen, sie möchten aufstehen, dann ermutige ich dich, jetzt aufzustehen und dann bete ich speziell auch für euch. Herr Jesus, wir stehen gemeinsam vor dir, heute Morgen hier in Ostermundigen. Du hast gehört, was wir auch jetzt dir gesagt haben, als wir aufgestanden sind, auch die, die sitzen geblieben sind, Herr. Du hast jeden irgendwo auch angesprochen, vielleicht auch etwas, was gar nicht Thema war, aber du hast deinen Finger draufgelegt, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du einfach zum Wollen das Vollbringen schenkst, Herr. Herr, wir wollen handeln wie dieser Mann am Teich Bethesda. Für ihn waren so viele Sachen, wie sein Leben weiterlaufen wird, alles noch nicht klar. Herr, aber er ist nicht stehen geblieben. Herr, ich habe niemanden, sondern er hat gehandelt im Glauben und hat seine Matte, ist aufgestanden und hat seine Matte genommen. Herr, und so bitte ich dich, Herr, dass wir auch aufstehen und unsere Matte nehmen in unserer Lebenssituation. Und ich danke dir, dass du zum Wollen das Vollbringen schenkst, Herr. Du hast auch hier mit der Gemeinde in Ostermundigen etwas vor. Und ich weise auch im Namen Jesu auch den Geist der Niedergeschlagenheit weg, Herr. Und Herr, komm du mit dem Geist der Ermutigung, Herr, über jeden Einzelnen, Herr. Und Herr, dass wenn die Gemeinde am Weihnachten zurückschaut, dass sie sagen kann, Herr, du hast einfach Wunderbares getan. Herr, ich segne sie und ich möchte ja jeden Einzelnen einfach segnen und ganz besonders unter deinen Schutz und Segen stellen. Halleluja. Amen. Amen. Ihr dürft eure Plätze wieder einnehmen.